Herzlich willkommen bei meinem Podcast aus Merdingen, nicht mit ohne Senf. Der Konfirmator meldet sich wieder, um das Zeitgeschehen philosophisch und bibelkritisch zu betrachten. Würzig, witzig, scharf und schonungslos. Heute Folge 11, der Nahostkonflikt mit der Frage, wer hat angefangen oder warum Goliath gegen David nicht gewinnt.
Ja, der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. Die von vielen angestrebte Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina rückt in immer weitere Ferne.
Der Nahostkonflikt ist eben kein Konflikt wie jeder andere. Er hat zum Beispiel auch einen beträchtlichen religiösen Anteil. Ich habe das in meinem Podcast Senf 3, der transzendentale Konflikt, bereits näher erläutert.
Was ist gerade das Problem?
Stellt man sich auf die Seite Israels, fordert man die Islamisten heraus. Ergreift man Partei für die Palästinenser, ist man Antisemit.
Wie man es macht, ist das falsch.
Ein im Sinn der Gerechtigkeit kritische Solidarität mit beiden scheitert immer an den Scharfmachern.
Darum hört man auch nichts von gemeinsamen Kundgebungen für Israel und die Palästinenser. Und man hört schon gar nicht von Demonstrationen für Israel im arabischen Raum.
Das ist undenkbar. Man kann in diesem Konflikt beim besten Willen irgendwie nicht neutral bleiben. Auch deshalb, weil es einen Brandbeschleuniger gibt, und das ist der Antisemitismus. Werfen wir einen Blick in die Bibel. Circa 1000 vor Christus gibt es ja das berühmte Duell David gegen Goliath. Der kleine Hirtenjunge mit seiner Schleuder gegen den körperlich wohl größten aller Antisemiten, der den Kampf damit anfängt, David, das Volk Israel und seinen Gott lautstark zu verachten und zu verhöhnen.
Er hat aber trotzdem nicht gewonnen. In der biblischen Geschichte machte Davids Gottvertrauen den Unterschied.
Die Abkömmlinge des Philisters heute sind Israel zahlenmäßig weit überlegen.
Die Nachfahren Davids im kleinen Israel haben die besseren Waffen.
Die Ausgangslage hat sich also geändert.
Aber das Problem ist das gleiche, damals und heute. Antisemitismus. Was ist das eigentlich?
Antisemitismus ist aggressiver, diffuser, irrationaler Hass auf alles Jüdische. Zieht sich quer durch die Geschichte. Und weil im Judentum die Religion mit der Volkszugehörigkeit zusammenfällt, richtet sich dieser Hass nicht nur auf Israel, sondern oft unbewusst auch und eigentlich auf den Gott der Juden, der selbst nicht greifbar ist, außer in seinem Volk, das er sich in den Juden erwählt haben will.
Dabei kommt von Gott her jene uralte, unbegreifliche Bevorzugung von Isaak dem Ismael, von Jakob dem Esau gegenüber, also jeweils des Jüngeren dem Älteren gegenüber, die den rechtmäßigen Stammhalter zurückgesetzt und dadurch tief gekränkt hat.
Da ist ja dann Isaak und Jakob das Jüdische und Ismael und Esau das Arabische.
Auch der Philister Goliath fängt mit Antisemitismus an.
Stopp, da müssen wir nochmal. Stopp. Lass mich mal da anfangen. Dabei kommt von Gott her jene uralte, unbegreifliche Bevorzugung von Isaak, dem Stammvater. Dabei kommt von Gott her jene uralte, unbegreifliche Bevorzugung von Isaak, dem Ismael, von Jakob, dem Esau gegenüber. Also jeweils des Jüngeren, dem Älteren gegenüber, die den rechtmäßigen Stammhalter zurückgesetzt und dadurch tief gekränkt hat.
Daraus ergibt sich dann natürlich auch noch ein giftiger Erbschaftsstreit um das Land und seine Grenzen, um Jerusalem und den Tempelberg. Auch der Philister Goliath fängt mit Antisemitismus an.
Dem steht jedoch in David nicht etwa ein vergleichbarer Antiphilistismus oder heute ein ideologischer Antipalästinismus gegenüber, sondern nur eine Schleuder als natürlich sich jetzt aufdrängendes Sinnbild für die zielgenaue Ausschaltung von Israels Feinden.
Früher, wenn es Streit gab und Ärger, hat man noch gefragt, wer hat angefangen.
Und das Schuld- und Verursacherprinzip ist ja dann auch ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsprechung und der Verantwortung des Menschen.
Das interessiert beim derzeitigen Konflikt im Nahen Osten komischerweise aber kaum jemanden.
Man glaubt allerdings irrtümlich, dass die Frage nach den Verursachern des Konflikts für seine Lösung nicht mehr notwendig, sondern sogar unerheblich ist.
Was ist erforderlich, um das neuerlich ausgebrochene Feuer im Gazastreifen und im Südlibanon zu löschen und einen Flächenbrand zu verhindern?
Sofortmaßnahmen. Wenn das Böse erst einmal so böse geworden ist, dass es nur mit Gewalt einzudämmen ist, dann ist Strenge und Eile geboten.
Du meinst, sonst gewöhnt sich die Welt an das Töten, wie auch bei anderen Kriegen.
Genau. Die analytische Frage, wer hat angefangen, ist dabei keineswegs so belanglos, wie man denkt, denn sie kreist und grenzt das Problem ja ein, präzisiert und klärt es dadurch, wie die Anamnese eines Arztes. Der fragt ja auch, seit wann haben Sie das? Und das gibt ihm dann Handlungssicherheit für die Therapie.
Und was hat derzeit im Nahen Osten die höchste Priorität?
Wenn auch nicht die besten Chancen, natürlich die Befreiung der Geiseln. Eine Geiselbefreiung wäre zwar nicht der Sieg über die Hamas, aber ein Signal der Warnung für sie vor ihrem Ende und ein Zeichen der Stärke für die Befreiten und ihre Angehörigen, standgehalten und durchgehalten zu haben.
Und wenn eine Armee Geiseln befreien und lebend nach Hause bringen kann, dann die israelische.
Und wenn es militärisch nicht funktioniert, dann eben mit der Option eines Deals. Aber dazu braucht man dann eine Feuerpause. Weil es im Kriegsgebiet jeden Tag um Leben und Tod geht, muss es aber schnell gehen.
Die Terroristen, die eben angefangen haben, dürfen nicht zögerlich und halbherzig verurteilt werden.
Auch die weltweiten Sympathisanten müssten merken, dass sie mit ihrem Antisemitismus nicht durchkommen.
Wer hat angefangen?
Die Frage will also durchaus Schuldige identifizieren und sogar eliminieren, wie auch immer, verbal, medial, total, wie gesehen.
Gleichzeitig ist aber der Schutz und die Versorgung der Kriegsopfer sicherzustellen. Humanitäre und militärische Ziele müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Sie können sich verbinden.
An der neueren Geschichte Israels fällt auf, dass das in seiner Existenz von Anfang an bedrohte Volk Israel keinen seiner Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg selbst angefangen hat, sondern immer wieder zuerst von außen angegriffen wurde. Israel hat sich dann dagegen verteidigt, aber immer nur reagiert, so auch nach dem Massaker am 7. Oktober letzten Jahres. Israel hat nur einmal nicht aufgepasst und wurde brutalst überfallen. Hat also wieder nicht angefangen, aber dann natürlich geantwortet.
Und was war dann die Einwanderung der Juden? Hat nicht doch Israel angefangen?
Nicht die jüdische Einwanderung war der Auslöser des Konfliktes, sondern der Antisemitismus der Extremisten, die Geschichte nicht kennen.
Welche?
Die des Zionismus. Der Zionismus führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Masseneinwanderung und schließlich zur Staatsgründung Israels. Die für die Region bisher Verantwortlichen und Zuständigen
Die duldeten den jüdischen Ansturm auf ein Palästina, das die Palästinenser so massenhaft verließen, wie die jüdischen Siedler eintrafen.
Ihre eigenen Oberen hatten zu diesem Auszug aufgerufen. Was dachten die sich dabei?
In Kürze von arabischen Nachbarländern aus und mit ihrer Hilfe die jüdischen Besatzer Palästinas leichter ins Meer werfen zu können.
Aber da hatte der Riese Goliath die Rechnung ohne den davidischen Wirt gemacht. Und keines dieser Länder wollte die Palästinenser später fix aufnehmen, geschweige denn behalten.
Was sie doppelt und dreifach zu staatenlosen Vertriebenen gemacht hat.
Heute ist Israel die einzige funktionierende Demokratie in der Region. Israel greift keine anderen Länder einfach so an. Schießt auch nicht absichtlich auf Zivilisten, sondern verschafft sich gegen feindliche Bedrohung und Bekämpfung die notwendige Sicherheit. Und ja, durch Besetzung, Puffer und Schutzzonen.
Warnt jedoch dabei regelmäßig vor eigenen Luftangriffen.
Die Hamas dagegen schert sich einen Dreck um die eigene Bevölkerung, ohne Rücksicht auf deren Sicherheit und Zukunft, ohne Rücksicht auf Verluste, missbraucht sie die eigenen Leute in Krankenhäusern und Schulen als Schutzschild und schlüpft dann scheinheilig nach Raketenangriffen Israels in die Opferrolle.
Was die Hamas außer Terror und Tod für Israel, für Palästina erreichen will, ist nirgends greifbar.
Das sollten sich vor allem die Betroffenen selbst einmal gemeinsam mit den vielen mit Israel und in Israel friedlich zusammenlebenden Palästinenser nicht bieten lassen.
Und selbst die eigensinnigste Siedlungspolitik Israels kann keine hinreichende Erklärung, geschweige denn Entschuldigung, für das zweitgrößte Massaker aller Zeiten an Juden abgeben. Und kein Terroropfer hat je mit dem Terror angefangen.
Das muss klar sein. Die Verursacher von Terror sind auch an ihm schuld und durch kein erlittenes Unrecht dazu berechtigt. Der riesige, mit den Palästinensern solidarische Iran hingegen beschießt das kleine Israel zum ersten Mal direkt, ohne neue Not mit Israel, aus heiterem Himmel.
Trotzdem wird Israels derzeitiges Vorgehen wegen zu hoher Opferzahlen und angeblicher Kriegsverbrechen als unverhältnismäßig hart kritisiert.
Unter der Hand ist es, wie auch schon früher, zu einer seltsamen Verblendung und Verschiebung gekommen. Die Verantwortung für die Gewalt tragen beide Seiten gleich, sagt man, oder sogar Israel allein, heißt es. Diese Beurteilung lässt wieder völlig außer Acht,
wer angefangen hat.
Ja. Wenn es das Massaker des 7. Oktober nicht gegeben hätte, wäre auch nichts zu vergelten, sondern vielleicht sogar etwas zu verhandeln gewesen.
Hatte doch eine gewisse Annäherung von Staaten der arabischen Welt an Israel zwar beargwöhnt, aber durchaus verheißungsvoll gerade erst begonnen. Aufs Ganze gesehen ist also eine neutrale Position im Nahostkonflikt auch weiterhin nicht möglich. Kann man trotzdem wissen, auf welche Seite man sich stellen soll?
Für die zivilisierte Welt kann es derzeit nur eine einseitige Solidarität mit Israel geben. Natürlich auch kritisch. Und das ist keine Ächtung der Palästinenser.
Und kein Freibrief für Israel. Da gibt es ja auch unerträgliche politisch Rechte und Radikale.
Trotzdem sollte Israel in jeder nur erdenklichen Weise beim Ausharren unter seinem Iron Dome unterstützt werden.
Und es müssen endlich die positiven, vernünftigen Kräfte, die es im Nahen Osten ja auch noch gibt, zur Geltung kommen. Aber Fanatiker, die einen Palästinenserstaat erzwingen wollen und Israel deshalb immer wieder beschießen, dürfen nicht mit Verständnis rechnen können. Und Israel sogar das Existenzrecht abzusprechen, ist eine Verfehlung der besonderen Art, die inakzeptabel ist. Ein starker, dauerhafter Friede und ein selbstständiger Palästinenserstaat ist jedenfalls erst möglich, wenn auf beiden Seiten keine Extremisten mehr das Sagen haben.
Und zum Beispiel auch aus arabischen Schulbüchern offener Antisemitismus verschwindet. Denn wenn schon diese Generation beider Seiten den Hass nicht mehr verlernt, sollte wenigstens die nächste Generation damit beginnen. Auf die Frage, wer hat angefangen, wären dann nicht schuldige Goliaths, sondern nur mehr gerechte Davids die Antwort. Bis dahin bleibt für die Palästinenser, ihre Extremisten loszuwerden und für Israel die schwierige Gratwanderung zwischen gezielter Gewalt und bewahrter Geduld, zwischen blutiger Rache und besonnener Ruhe. Wie würden denn wir unser Leben und das Leben unserer Lieben bei einem Terrorangriff verteidigen?
Die Bewertung des Nahostkonflikts ist klar und der Beistand für Israel und seinen Bestand sollte es auch sein.